So, vielen Dank. Es ist wirklich schön, hier zu sein heute Abend. Und ich bin so dankbar, dass es, ich starte der Jahr hier bei euch in eurer ganz tolle Gegend. Und ich komme jetzt gerade aus Südafrika, war da unten für fast 4 Wochen. Und das ist Hochsommer da unten. Und als ich hier ankam, war das so ein schöner Tag. Aber auf dem Boden sieht es total anders aus als da unten. Amen. Und ich habe erst gedacht, dass es überhaupt nicht kalt kam gestern Abend, so mit kurzarmiger Hemd und so. Und dann irgendwann ist es mir doch klar geworden, es ist schon kalt. So, vielen Dank, Jürgen, noch alle anderen Leiterschaft hier von der Gemeinde und alle Jugendliche auch da, alle von uns, was noch... Nein. Und es ist sehr, wirklich sehr schön hier zu sein über diese Wochenende. Wirklich genießt das sehr. Und für euer Verständnis, wie gesagt, mit meinem Deutsch. Und dann sparen wir so ein bisschen Zeit. Ne? Man kann es mit Übersetzung machen, aber genau. So bin ich. Ich habe eine schottische Mutter und mein Vater war 3. Generation Franzos. Und bin in Südafrika geboren. Alles durcheinander, ne? Alles durcheinander. Du hast gedacht, du hast Probleme, aber hör mich meine Probleme an. Nein. Und, genau, mit meinem Vater haben wir dann Holländisch gesprochen, weil das war zuerst eine holländische Kolonie, ne? Und, dann später ist das dann eine englische Kolonie geworden. Und, so kann ich dann auch so ein bisschen, ich kann auch Holländisch. Und natürlich, das hilft so ein bisschen, nach Deutsch, aber es ist so, eure Grammatiker ist natürlich schon was, ne? Wirklich. Aber ich finde eure Sprache so schön. Es ist so eine wunderbare Sprache. Man kann Dinge so gut ausdrücken. Zum Beispiel euer Wort egal. Ich meinte, das ist so ein wunderbares Wort. Und letztes Jahr war ich in England und wollte hierher fliegen. Und ich habe schon angefangen, mein bisschen Deutsch wieder zu holen in mein irgendwo, wo das ist und so. Und dann war ich am Flughafen. Dann fragt die Frau mich, wollen Sie, do you want to have a aisle seat or a window seat? Ne? Gang oder Fensterplatz. Dann habe ich die Frau angeguckt und gesagt, actually it's egal. Und dann hat die Frau mir gesagt, sorry sir, window or aisle? Habe ich gesagt, actually, it's totally egal. Und da hat die Frau gesagt, ja, wir haben nur Fenster oder Gang, so egal haben wir nicht auf diesem Flug. Und da habe ich gesagt, ja klar, natürlich. Und ich finde das so ein tolles Wort. Oder wer muss in Englisch sagen, actually, it doesn't really matter. Egal, ist doch ein fantastisches Wort, wirklich wunderbares Wort. Es ist natürlich auch so, wenn man eine Sprache von den Christen lernt, weil ich mein Deutsch so in der Gemeinde gehört hat und von Übersetzung gelernt hat, dann lernt man nur gute Wörter. Ich kenne kein, ja, später hat man die schlechteren Wörter im Zug gehört, als der Zug verspätet war. Aber das ist fantastisch, wenn man eine Sprache von Christen lernt, weil dann lernst du nur die guten Wörter. Das ist fantastisch, das ist wunderbar, wunderbar. Und genau so, es kann sein, dass ich manche Dinge nicht richtig sage, zum Beispiel die 10 Angebote Gottes, weil für mich... Und ich weiß, das ist Gebote, weil jemand hat mir gesagt, das ist nicht Angebote, aber Angebote ist auch nicht schlecht, aber eigentlich ist es Gebote. So, wir beten für kreative Auslegung meines Deutsch für alle Leute hier heute Abend. Genau, so wollen wir so ganz schnell ein bisschen Lehre bringen heute Abend, weil ich denke, es ist immer gut, ne, Gottes Wort, die geschriebenes Wort zu ehren. Und ich war im September, habe ich die wunderbare Gelegenheit gehabt, in Israel, nach Israel zu gehen mit einer deutschen Reisegruppe. Und das war so viel Spaß, war so, so heiß. Ich habe gedacht, Afrika ist heiß, aber Israel ist nochmal was anderes, oder? Wirklich oben auf Masada 42, das war schon, ja genau. Und als ich da war, waren wir da an die Klagemauer und ich war in diesem kleinen Raum da, von Menschen hier, was schon da war, an die Seite gibt es so einen Raum, wo die Männer beten, ne? An die Seite gibt es so einen Raum, wo man reingehen kann. Und ich bin sehr neugierig und ich wollte überall hin und so. Und bin ich auch da rein, weil ich will sehen, was die da drin machen und so, weil an die Klagemauer war da drin. Und da drin war so viele Orthodoxe und die haben alles so mit dem Wort so und die Tora so, ne, so ganz laut gelesen. Und meine Zeit in Israel habe ich richtig so wieder gedacht, wow, das geschriebene Wort zu ehren. Na, das geschriebene Wort ist schon fantastisch, oder? Dass der Herr uns die Bibel gegeben hat, die geschriebene Wort. Natürlich wollen wir die Geistesgaben, wir wollen Prophetie, absolut. Amen, das wollen wir. Aber ich habe festgestellt, wie mehr wir die geschriebene Wort ehren, lieben und auswendig lernen und kennen, so wie mir kommt der Heilige Geist und gibt uns dann prophetisches Wort auch dazu. Das Schöne ist, in unserer Zeit schreibt der Herr nicht mehr an die geschriebenes Wort. Das ist, er hat gesagt, Amen, es ist geschrieben. Das ist fantastisch, dass wir das alles so haben. Und ich, als ich da war, habe ich gedacht, oh ja, genau, ich will wieder die geschriebenes Wort ein bisschen mehr lesen, laut lesen und auswendig lernen. Oh, wenn man über 55 ist, früher konnte man sagen 50, jetzt ist es 55. Wenn man über das ist, dann ist es auch nicht mehr so leicht, die Dinge zu merken, oder? Ich habe vergessen, was ich vergessen habe. Aber das tut schon gut, das geschriebene Wort auswendig zu lernen. Und ich denke, das ist für mich immer so interessant, wenn man so dann ältere Leute kennenlernen, zum Beispiel über 90 oder so, und der Verstand so klar ist. Und öfters hat es damit zu tun, denke ich, wenn Menschen Gottes Wort so auswendig lernen. Und dieser gespeicherte Wort Gottes hat auch die Fähigkeit, unser Gehirn frisch zu halten, oder? Und es ist fantastisch, Gottes Wort. So, obwohl wir heute Abend so prophetisch Dinge tun will, und oh, ich war so angerührt in dieser Anbetung heute Abend. Oh, ich denke, wir müssen die Gruppe echt Danke sagen, oder? Es war so fantastisch, also wirklich. Mein, oh Mann, ich hab gedacht, oh Mann, oh. Einfach weitermachen. Ne? Oh, Amen. Genau, so, heute Abend geht es so ein bisschen um Auslegung und auch symbolische Dinge auszulegen. Und ich hoffe, dass wir so weit kommen bis in die verschiedenen Details. Wie ich gesagt habe, ich will ein bisschen Zeit behalten, dass wir auch wieder weiter anbeten können und auch noch Menschen prophetisch dienen heute Abend. Genau, so. Auslegung. Und wir lesen in Hebräer 5, Vers 13, denn jeder, der noch Milch genießt, ist unerfahren im Worte der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, welche Vermöge der Gewohnheit geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten sowohl auch des Bösen. Interessant, diese Wörter da. Welche Vermöge der Gewohnheit geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten, sowohl auch des Bösen. Interessant hier, wenn man dieses Wort da sieht, Sinne, ist aus dem Griechisch bedeutet dieses Wort Organe der Wahrnehmung. So, wir haben in unserem Sein, haben wir diese Organe der Wahrnehmung. Und wir, das Hebräer sagt, natürlich hat es dazu, in diesem Bibelvers, hat es damit zu tun, dass wir das Wort Gottes unterscheiden können und gut damit umgehen können. Aber das ist interessant, auch diese Organe der Wahrnehmung. So, wenn wir uns als Mensch anschauen, dann haben wir natürlich diese drei Teile, ne? Körper, Seele und Geist. Und in diesem Bild da geht es dann um die verschiedenen Organe der Wahrnehmung von die verschiedenen Teile unseres Seins. Als Geist, so wir sind ein Geist als Mensch, wir haben eine Seele und wir wohnen in einem Körper. Als wir zu Jesus kamen, hat er durch sein Blut, sind wir wiedergeboren geworden. Amen. So, welcher Teil von uns ist wiedergeboren? Unser inneres Sein, unser Geist ist wiedergeboren. Aber wir haben noch eine Seele und wir haben noch einen Körper. Natürlich ist es so, dass Teile unserer Seele hat sich schon geändert. Teile ist noch im Prozess. Wie sagt man auf Deutsch? Baustelle. Oder? Und dann haben wir da noch einen wunderbaren Körper dazu. Eines Tages kriegen wir sogar noch einen neuen Körper, oder? Und Jesus hat einen neuen Körper. Mit seinem neuen Körper war der schon nach der Auferstehung hat er seinen neuen Körper gehabt. Mit seinem neuen Körper hat er wohl natürliches Fisch gegessen. Mit dem neuen Körper. Und es war kein geistlicher Fisch. So ein Gisch, ne? Nein, das war Fisch. Ganz normaler Fisch. Interessant ist, mit seinem natürlichen Körper hat er das Fisch gegessen und ist durch die Wand gelaufen mit dem Fisch im Bauch. Ist schon interessant. Und so, wir weiß, dass wir auch, wenn Jesus zurückkommt, oder bei der Wiederkunft Jesus, oder wenn wir davor sterben, ne, wenn, bei der Auferstehung, kriegen wir wohl unseren neuen Körper. Amen. Und ihr seid ganz herzlich willkommen, um die ganze Präsentation könnt man ja runterladen. Da brauchst du nicht Notizen nehmen, aber wenn sie Notizen will, gerne. Okay, so dann haben wir unser Geist, unsere Seele, unsere Körper. Jetzt hat Hebräer gesagt, wir haben Sinne der Wahrnehmung oder Organe der Wahrnehmung. Und Hebräer hat gesagt, wir wollen die Gewohnheit, geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten sowohl auch als das Böse. Und dann, wenn wir dann weiterschauen, und es tut mir leid, das ist ja jetzt in Englisch, aber mit unserem Körper haben wir diese fünf Sinne, ne? Unsere Wahrnehmung, die natürliche Sinne der Wahrnehmung. Da zu tasten, Dinge anzutasten, zu schmecken, zu riechen, zu sehen und zu hören. Ne? Das ist die Organe der Wahrnehmung in die natürliche Körper. Dann haben unsere Seele auch die Möglichkeit, Dinge zu erfahren oder wahrzunehmen. Mit unserer Seele haben wir unser Gewissen, ne, unser Conscience, die Fähigkeit, Dinge zu riesen, zu Samuel, was willst du sagen? Beurteile, genau, zu riesen. Unsere Vorstellung, ne, ist auch eine seelische Funktion, das ist die Vorstellung, unser Verstand, unsere Emotionen und unsere Wille und die Fähigkeit, Dinge auszuwählen, ne, ist auch eine seelische Funktion. Okay, und dann hat unser Geist hat dann auch Funktionen. Offenbarung ist eine geistliche Funktion. Ne? Wir kriegen Offenbarung in unserem Geist, weil von Gottes Geist, sagt der Bibel, und wenn wir dann Offenbarung kriegen, kriegen wir das in unserem Geist. Dann haben wir Intuition. Gebet ist eine geistliche Funktion, obwohl wir auch mit unseren Emotionen das tun und auch mit unserem Körper das tun, Gott anzubeten oder zu ehren, ne? Reverence, ist auch eine geistliche Funktion. Glaube ist auch eine geistliche Funktion, anzubeten. Und es ist nicht schön, wir sind jetzt, ich glaube, heute ist Freitag, ne? Und so, man kommt jetzt aus die ganze Woche heraus und wir haben seelische Dinge erlebt in die Woche. Wir haben geistliche Dinge erlebt, körperliche Dinge erlebt. Heute Abend haben wir Gott angebetet und mit unserem Geist sind wir mit Gott in Kontakt gekommen in diese wunderbare Anbetung heute Abend. Und ich war heute Abend so angeregt, ich dachte, ja, es ist nicht wunderbar. Der Welt ist nicht nur alles, was man mit dem natürlichen Auge sieht. Oder was man mit den natürlichen Ohren höre oder so. Preis dem Herrn, wir kann Gott als Geist erleben, ne? Auch als Christen. Das ist fantastisch. Und dann Hoffnung. Auch Hoffnung ist eine geistliche Funktion. So Hoffnung kommt aus unserem Geist heraus. Und dann die Furcht des Herrn, ne? In einer gesunden Art und Weise. Furcht für den Herrn zu haben, Respekt und eine Ehrfurcht für den Herrn zu haben. So, das ist die Funktionen so von unseres Seins. Natürlich ist es nicht so einfach, um die drei zu trennen. Ich kann ja nicht sagen, was ich jetzt tun, ist nur geistlich Und was ich jetzt tue, ist nur körperlich, weil es ist zusammen. Das ist, weil wir sind eins. Und manchmal, natürlich in christlichen Kreisen, wollen wir natürlich alles geistlich haben, aber ich kann wie geistig sein, wie ich möchte, aber fleischlich bin ich immer. Ja. Und zum Beispiel, das ist ein Beispiel dafür, dass wir sind heute Abend hierher gekommen. Du bist ja gekommen mit deinem Körper hierher gekommen. Du hättest nicht zu Hause bleiben können und sagen, ach, ich glaube, ich bleibe heute Abend zu Hause mit meinem Körper, aber ich sende meinen Geist. Und der sollte doch dahin und anbeten. Und dann kann er mich später erzählen, wie es war. Ne? Und so auch zum Beispiel unsere ganze Anbetung. Obwohl das ein geistlicher Geschehen ist, hat mein Körper das ja auch mitgemacht, oder? Und ich habe meine natürlichen Hände zu dem Herrn erheben, obwohl das ich das im Geist gemacht hat, hat mein Körper mitgemacht. Amen. So, das ist das Schöne. Es ist nicht so einfach, die drei zu trennen. Wir wollen das immer trennen und sagen, das ist ja fleischlich, das ist ja geistlich. Jetzt bin ich geistlich, jetzt bin ich ja seelisch. Und interessant ist, sogar bei alles, was Gott durch uns tun, da wird immer ein Teil unserer Seele dabei sein. Und egal, ob ein Prophetie wirklich 100% von dem Geist Gottes kommt, kommt er trotzdem durch meine Seele, durch meinen Körper. Ne? Ich würde das gerne tun, aber ich kann ja nicht nur meine Hände auflegen und dir dann geistlich was sagen. Und dann nachher sagen, hast du das gekriegt? Ne? Nein, ich muss das aussprechen mit meiner natürliche Lippe, so dass du das empfangen kannst mit deinen natürlichen Ohren und dann ist es in deine Seele rein und dann ist es bis dann in deinen Geist gekommen. Und so, wie gesagt, natürlich wollen wir das immer so hundertprozentig, ne, dass es nur Gottes Geist ist. Aber der Gottes Geist wohnt in uns und Teile von uns ist immer dabei. Aber es ist auch schön. Ne? Und das ist, warum wir natürlich Prophetie vor allem ja beurteilen muss, ne? Prüfen muss. Aus diesem Grund, weil es ist egal, wie reif ein Prophet ist oder jemand Geistliches ist, das kommt immer durch seine ganze Sein. Und so muss ich das prüfen. So, da kann Teile wirklich 100% von Gott sein, dann kann da Teile von meiner Seele dabei sein. Und manchmal kann das sogar vielleicht Teile von meinem natürlichen Körper, was ich so gedacht habe, dabei sein. Aber du empfangst das und dann hilft der Herr dir, um das zu unterscheiden. Und jetzt heißt er, haben wir gelesen in Hebräer, wir sollen geübte Sinne haben, um zu unterscheiden zwischen Gute und Böse. Jetzt lesen wir, das ist immer die Frage, wie weiß ich, ob der Herr jetzt zu mir geredet habe, ob er kommt es aus meiner Seele oder kommt es vielleicht sogar aus meinem Fleisch, aus meinem Körper in der Sinne. Interessant ist Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig. Halleluja. Wow. Es ist so fast, dass, wie gesagt, dass wir auch die geschriebenes Wort haben. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jede zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Schneidung von Seele und Geist. Ja, wie mehr ich Gottes Wort in mich gespeichert habe, in mir habe, wie mehr habe ich die Fähigkeit, um zwischen Geist und Seele zu unterscheiden. Ich tue gerne so, dass ich einfach so, wenn ich vorbereite oder auf dem Herrn warte, dass ich einfach Gottes Wort anhöre. Vielleicht auf CD oder ne, auf MP3. Einfach das Wort Gottes. Einfach so gelesen. Die Bibel. Und dann lasse ich das zu, dass ich das einfach höre. Und dann spüre ich, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an, Gottes Wort? Und dann übe ich, wenn ich dann irgendwo ist und ich vertraue dem Herrn, dass er mich nutze in Prophetie, dann hilft es mir, das zu unterscheiden. Wenn ich den Eindruck habe für jemand, aha, fühlt sich das an, so wie, wie Gottes Wort so normal so anfühlt? Oder fühlt sich das anders an? Und das ist die beste Antwort, wie ich unterscheiden kann, wann kommt es von mir, wann kommt es von Gottes Geist. Und wie gesagt, ich muss immer wissen, dass Teile von mir wird vielleicht immer dabei sein. Genau. Sowohl der Gelenke aus des Magens und Beurteile der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes. Wow. So ist es gut, Wort Gottes auswendig zu lernen. Ich bin momentan dabei, ich versuche, das Buch Daniel auswendig zu lernen. Also es ist nicht so schlecht, weil es nur 12 Kapitel. Weißt, es geht. Es geht, es besser als Psalm 119. Nein. Aber das ist ja richtig schwer, ne? Wie ich gesagt habe, vor allem wenn man über 55 ist, ne? Dann geht es nicht mehr so, weil ich habe vergessen, was ich vergessen habe. Aber das ist ja richtig interessant, die Auswirkung, ne? Wenn wir Gottes Wort in uns speichern. Ich denke, der Feind hasst natürlich Gottes Wort. Und er tut alles, um Menschen wegzukriegen, ne? Oder uns wegzuhalten von das Wort Gottes, auch von dem geschriebenen Wort. Und es ist gut, wenn man, wie gesagt, nicht mal da, ja klar, da eben nachdenken und meditieren darüber, aber es einfach so nehmen und es so speichern. Das ist sehr, sehr gut für der menschliche Geist, ne? Wenn wir das tun. Dann Thessalonien sagt er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesu Christus. Gott des Friedens. Dort haben wir Geist, Seele und Leib. Es ist fantastisch, weil der Heilige Geist ist auch interessiert in unserem natürlichen Körper. Oder? Anders, warum haben wir denn die Geistesgabe der Krankenheilung? Und so sieht man, obwohl der Geist Gottes, er ist Geist, aber er hat ein Interesse in meinen fleischlichen Körper. Und da kann ich die Geistesgabe der Krankenheilung für was Körperliches anwenden. Na, es ist schön. Das ist schön. Gott ist nicht gegen unser Fleisch, unser bisschen Fett, nein, und unsere Knochen. Nein, er ist für. Ne? Und er will, dass es dir auch körperlich gut geht. Amen. Weil er hat Interesse auch in deinem Körper. Amen. Krankenheilung ist eine Geisteswirkung, obwohl das eine fleischliche Auswirkung habe. Oder natürliche Auswirkung habe. Genau. Jetzt interessant ist geübte Sinne der Wahrnehmung. Geübte Sinne der Wahrnehmung. Schau es schnell an, was Jesus, was in Jeremia steht, 1 Vers 9. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Wörter in deinen Mund. Natürlich spricht der Herr hier zu Jeremia als ein alttestamentischer Prophet. Und da ist ein massiver Unterschied, ne, zwischen der alttestamentische Prophet und der neutestamentische Prophet. Weil die neutestamentische Prophet hat eigentlich, wir haben eigentlich nicht unseren eigenen Dienst. Wer macht der Dienst Jesu weiter? Weil in Epheser steht, als er aufgefahren ist, hat er Menschen Gabe gegeben. Wer? Jesus. Und dann ist die verschiedene Apostel, Prophet. So, unser prophetischer Dienst ist eigentlich die Weiterführung der Dienst Jesu. Plus, jetzt baut der Herr seine Gemeinde. Na, Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. So die prophetische Dienst heute ist eigentlich Nummer eins da, zu helfen, die Gemeinde zu bauen. Massiver Unterschied. Plus, im Alten Testament war Gott noch dabei, das Wort Gottes herunterzuladen. Und die WLAN muss immer stimmen. Stell es dir mal vor, wenn Jeremia manchmal online war und manchmal schlechte Verbindung, boah, dann hätten wir heute große, massive Probleme, oder? Dann müssen wir sagen, okay, Kapitel 1 und 2 ist nicht schlecht, weil die WLAN war gut, aber 5 und 6 kannst du vergessen, weil Jeremia war total offline. Kannst du wieder bei 7 anfangen. Und das ist, warum die Herausforderung für die Alte Testament so viel größer war als für die Neue Testamentische. Massiver Unterschied. Weil heute fügt Gott nichts mehr zu seinem geschriebenen Wort zu. Ne? Oder? Oder schreibt der Herr immer noch neue Bücher? Haben wir die Buch das oder das Buch von dem, von denen und das Buch von denen? Nein, das ist gegeben. Die Herunterladung sozusagen ist vollenden. Download. So, bei dem Alten Testament war das so wichtig. Aber in dem Neuen Testament haben wir das geschriebene Wort und wir bauen nicht direkt auf Prophetie, wir bauen auf das geschriebene Wort. Und Prophetie helf uns dabei. Großer Unterschied. Ne? Das ist im Alten Testamentischen Prophet. Und natürlich, im Alten Testamentischen Prophet konnte nur der Prophet, der Priester und der König die Stimme Gottes hören. Die normalen Menschen wie wir konnten nicht. Aber heute, meine Schafe hören meine Stimme. Halleluja. Halleluja. Die Lämmer, die haben eine Entschuldigung, die müssen noch lernen. Und die Böcke, die müssen noch scharfer werden. Aber die Schafe, die kann Gottes Stimme hören. Halleluja. So eigentlich brauchen wir heute nicht der Prophet, um Gottes Stimme zu hören. Weil wir haben Gottes Stimme. Aber wir brauchen ihm zu helfen, an die Gemeinde bauen und dass der Herr in unser Leben arbeiten. Amen. Großer Unterschied. Das ist ein großer Unterschied. Damit will ich keinen Menschen angreifen und so. Aber schau mal, jede Sekte, ne, richtige Sekte so, die haben alle eigene Bücher und eigene Propheten und die behaupten, dass der Herr gesprochen hat und die haben das geschrieben in Bücher und die ehren diese geschriebenes Schrift oder was noch und macht es sogar höher als die geschriebene Wort Gottes. Das ist interessant. Und weil der Feind weiß, die Macht, ne, von Prophetie, und wenn er das missbrauchen kann, kann er die ganze Welt damit durcheinander bringen. Genau. So, der Jeremia ist jetzt alter testamentischer Prophet. Oh, sehr wichtig, dass er 100% höre die ganze Zeit. Weil der Herr schreibt noch an sein Wort. Das ist schon eine Erleichterung, ne? Für heute, oder? Also, ja. Heute können wir sagen, okay, ich darf Fehler machen. Natürlich will ich keinen Fehler machen, aber wenn ich Fehler mache, dann ist es nicht so dramatisch wie damals. Weil der Herr hat sein ganzes Wort, die Download ist fertig. Und so sagt der Herr zu ihm, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Vers 10, siehe, ich setze dich am heutigen Tag über die Völker, über die Königreiche. Natürlich ist das die prophetische Berufung, um auszurotten und niederzureißen, um zu zerstören. Das sieht ziemlich dramatisch an, oder? Und abzubrechen, Halleluja, und zu bauen und zu pflanzen. Puh. Die Teile gibt es auch in die prophetische Dienst. Vers 11. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Was siehst du, Jeremia? Da sprach ich: Ich sehe den Zweig eines Wächterbaumes. So der Herr fragt zu Jeremia: Jeremia, deine Sensoren, deine Sehfähigkeit, schalten die mal an, Jeremia. Weil Jeremia hat gerade nicht geguckt. Das ist so, ob die WLAN jetzt in diesem Gebäude an ist, aber nur die Leute, was die WLAN gesucht hat, kriegt die Signal. Und so ist das. Der Herr hat Jeremia was gezeigt, aber Jeremia hat nicht geschaut. Und ist das auch heute noch so? Manchmal, weil wir nicht geübte Sinne der Wahrnehmung, weil wir das nicht üben, kann der Herr zu uns reden, das Signal kann ganz nah bei uns sein, aber weil wir das nicht angeschaltet hat, kommt die Botschaft nicht durch. Jeremia hat einen wunderbaren Tag, um sich herum ist ein Signal von Himmel. Und der Herr so: Jeremia, hallo. Ne? Und da sagt er: Was siehst du? Endlich muss der Herr zu Jeremia sagen: Was siehst du, Jeremia? Jetzt hat er das angeschaltet. So, das bedeutet, er muss seinen Wille benutzen, um die Sensoren oder die Sinne, die geübte Sinne der Wahrnehmung anzuschalten. Anzuschalten. Und ist so, man will gerne, dass der Herr das so absolut immer übernatürlich tut. Ne? So wie in einem Traum. Ne? Weil in einem Traum spielst du keine Rolle. Ne? Weil du schläfst jetzt. Du bist ausgeschaltet. Das Träume ist, warum Träume so cool ist, weil meine Wille spielt keine Rolle in einem Traum. Natürlich, der Heilige Geist ist ein Gentleman, ne? Und er wird natürlich nicht so wie mit so einer Bagger kommen und sagen: Hier ist das Wort, komm mal. Ne? Aber es ist schön, weil in einem Traum muss ich das nicht an- und ausschalten. Aber wenn ich wach bin, muss ich auch meine Wille benutzen, die Sinne der Wahrnehmung anzuschalten oder nicht. Und manchmal denkt man, boah, das hört sich so esoterisch an jetzt. Ne? Was mit meiner Wille, das Anschalten? Ja, das ist mehr, dass ich sage: Herr, ich will das. Ich will so gerne geübte Sinne der Wahrnehmung haben, dass wenn du redest, dass ich das auch mitbekomme. Dass ich deine Stimme nicht verpasse. Dass ich lerne und üben. Wie hört sich Gottes Stimme an? Oder nicht? Und geübte Sinne der Wahrnehmung. Das heißt, dass ich vielleicht manchmal einen Fehler mache beim Übung. Aber ich baue nicht mein ganzes Leben auf das. Ich baue mein Leben auf das geschriebene Wort. Immer. Und dann habe ich dazu geübte Sinne der Wahrnehmung, dass wenn der Stimme Gottes zu mir komme, ne, dass ich das dann höre. Aber ich baue auf das geschriebene Wort. Problematisch wird das, wenn ich sage: Nee, das geschriebene Wort ist da, ich gehe nur mit dem Stimme Gottes. Ich war einmal irgendwo zu dienen. Und wir sind Freitag, es war Freitagabend, und wir gehen raus aus dem Haus. Ich habe bei der Leiter gewohnt, seine Frau. Und ich gehe mit der Bibel in meiner Hand raus. Und der sagt zu mir: Ach, das brauchst du nicht mitbringen. Da sage ich: Was, nee, mitbringen? Ich dachte erst, er hat vielleicht das ganze Wort auswendig gelernt. Aber leider nicht. Und da sage ich: Warum brauche ich die Bibel nicht mitbringen? Da sagt er: Nee, der Heilige Geist macht alles. Der macht einfach alles. Dann dachte ich, interessant, der Heilige Geist hat fast 4000 Jahre benutzt, das zu schreiben, und jetzt macht er das total ohne das? Ja, interessant. Habe ich gedacht, Und dann hat er gesagt: Und weißt du, wir wollen auch nichts mit Wort oder so, das brauchst du nicht, was auch nicht lesen oder Lehre oder gar nichts, einfach Anbetung und Prophetie. Und habe ich gedacht, das wird schon interessant. Und dann bis Sonntag, kam richtig viele interessante Dinge raus. Und dann habe ich gesehen, wie gefährlich, ne, weil das, wenn wir die geschriebenes Wort nicht ehren, dann, weil die geschriebenes Wort hilft uns, ne, um auf dem Weg zu bleiben, ne, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Oh, und dann war so viel komische Dinge da los. Und die Leute sagen, das ist der Herr. Und ich habe gedacht, wenn das der Herr ist. Und wenn man das dann schaue, nach ein paar Jahren ist die ganze Sache so schief gegangen. Und viele, viele Leute sind sehr, sehr verletzt worden. Und alles nur, weil er behauptet, dass der Heilige Geist alles tun, neu tun. Und dass wir das geschriebene Wort nicht brauchen. Ne? Wie schade, oder? Interessant ist, bei der Versuchung Jesu hat Jesus nicht zu der Satan gesagt, Entschuldigung, aber ich habe jetzt den Eindruck, prophetisch, du solltest jetzt gehen. Ne? Sogar Jesus selber hat bei seiner Versuchung, der Feind, hat er gesagt, jedes Mal, es steht, interessant, sogar Jesus hat das Wort gekannt, 100%, er ist der Wort, ne? Und er hat das geschriebene Wort benutzen, jedes Mal. Und was gut genug ist für Jesus, ist genug für uns. Amen. So, das ist ja schön. Und ich denke, der Herr will uns so ganz neue Liebe geben, auch für das geschriebene Wort. Einfach geschriebenes Wort. Und dann seit September habe ich wieder angefangen, einfach die Bibel einfach laut zu lesen. Für mich selber so. Das ist schön, rumzulaufen im Zimmer, einfach laut zu lesen. Und dann auswendig zu lernen. Und schwer, ja, und alles vergessen und wieder zurück. Aber das ist stark, das ist so stark. Und ich merke manchmal, wie der Heilige Geist freut sich sehr, wenn wir das tun. Er freut sich sehr, wenn wir das tun. Genau, so sagt der Herr zu ihm, was siehst du? Da sprach der Herr zu mir, du hast recht gesehen. Was passiert ist hier, der Herr hat ihm ermutigt, seine Fähigkeit zu sehen, anzuschalten, ne? Und dann zu schauen, was los ist. Schnell hier, Jesus, Johannes 1, Vers 47. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Wenn wir das dann das so bildlich vorstellen. Hier ist Jesus, da kommt der Nathanael. Jetzt hat Jesus die geübte Sinne der Wahrnehmung. Er schaut Nathanael an. Er kriegt die natürliche Information durch seine Augen, seine fünf Sinne. Das kommt in ihm rein. Der Heilige Geist in ihm gibt ihm Emotionen über Nathanael. Und was sagt er? In dem keine Falschheit ist. Wie fühlt sich Falschheit an? Und das muss man üben. Und das bedeutet nicht, dass wir Leute beurteilen oder dass wir denken, dass wir besser sind als andere und dass wir ja in die Bahnhof hereinkommen, um alle zu beurteilen. Falsch, nicht das, überhaupt nicht das. Ich meinte mehr, dass man zulassen, dass der Geist Gottes dir geübte Sinne geben. Öfters kommt die Information dann natürlich aus der Geist, aber die Erfahrung ist vielleicht zuerst eine Emotion. Zum Beispiel, du lernst jemanden neu kennen, du schaust die an, du denkst, mag ich die oder nicht? Was ist in dieser Person? Und Jesus hat ihn nicht von außen beurteilt, er hat ihn von innen drin. Ne? Geübte Sinne der Wahrnehmung hat er ausgeübt. In dem kein Falschheit ist. Und wir müssen das eigentlich üben. Das kommt nicht so. Man muss das immer wieder üben. Genau, trainieren. Trainieren. In dem kein Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm. Woher kennst du mich? Jesu antwortete und sprach zu ihm. Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Wow. Kannst du dir mal vorstellen, was Nathanael jetzt gedacht hat? Wow. Jesu war nicht dabei, als ich unter dem Feigenbaum war. Und er hat jetzt gesagt, ich bin in Israel keine Falschheit und hast mich vorher gesehen? Nathanael antwortete und sprach zu ihm, Rabbi, ja, ist er der Rabbi, ne? Du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Und er antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, du wirst größere sehen als das. Jesu hat jetzt diese geübte Sinne der Wahrnehmung, ne, hat er jetzt da ausgeübt. Zuzulassen, dass er diese Erfahrung habe. Interessant ist, dass man manchmal sieht, man, dass falsche Lehrer zum Beispiel kommen. Und zuerst denkt man, ja, das hört sich gut an. Wo ist das Problem eigentlich? Aber wenn man die geübte Sinne der Wahrnehmung habe und ausüben und zulassen, dass das Wort Gottes in uns das beurteile, was wir jetzt sehen oder empfangen, dann spürst du sofort, es hört sich gut an, aber es fühlt sich nicht gut an. Die Erfahrung. Und Jesus hat gesagt, in die Endzeit wird falsche Propheten, falsche Apostel, falsche Lehre. Und natürlich ist der Feind nicht blöd. Er kommt nicht gleich mit der ganzen Sache hervor. Es ist versteckt. Und es hört sich zuerst gut an. Was ich interessant finde, ist, Intelligenz hat eigentlich nichts damit zu tun. Es gibt richtig intelligente Menschen. Und sie ist getäuscht worden. Weil die nicht diese Wahrnehmung oder geübte Sinne der Wahrnehmung gehabt hat, zu unterscheiden. Ne? Weil aus der Intelligenz hört sich das okay an. Aber das ist nicht von Gott. Und es ist richtig tragisch, ne, wenn sowas passiert. Weil wenn die Menschen dann da rauskommen, sind sie normal so verletzt, so wie Sekten und so. Wenn die da rauskommen, sind sie so verletzt. Und sie dann wirklich wieder zurückzukriegen bei dem Herrn, ist manchmal richtig schwierig. Weil die glauben dann keine mehr. Weil die sagen, wir haben geglaubt, dass was die da gepredigt hat und so. Und dann wieder zurückzukommen zu der wirklichen Wahrheit. Aber interessant ist, man kann das immer mit dem geschriebenen Wort beurteilen. Ist richtig interessant. Genau. So, dieses Wort da, bevor du, Vers 48, warst, sah ich dich. Aus der Englisch oder auf die Griechisch ist das Wort sah da, dieses Wort eidu. Und das bedeutet zu erkennen oder zu kennen oder wahrzunehmen. Genau, diese geübte Sinne der Wahrnehmung zu haben. Kommen wir heute Abend zur Auslegung von die symbolische. So, wenn wir jetzt unsere Köpfe öffnen, finden wir unser Gehirn. Und da drin sieht es genauso aus. Nein, das ist ein Witz. Aber das ist die linkere und die rechtere Gehirnhälfte, ne, was wir haben. Und in 1980 war da ein Arzt, der Roger Sperry, und er hat einen Patient gehabt und die haben epileptische Anfälle gehabt. Und der hat der Mann operiert. Und bei der linken und rechten Gehirnhälfte, wo das hinten ist, wo die Verbindung dieser Corpus Callosum heißt es, und dort hat er den Patient operiert und er hat irgendwas da durchgeschnitten oder getrennt. Und dann ist der Patient wach geworden und dann hat er Tests mit der Person gemacht. Die Person konnte normal reden und was noch was alles. Das waren 80. Die CT-Scanners, ne, diese Röhre, so, waren noch nicht so gut. Und was wir heute haben. Und dann hat er gesehen, dass ein Patient zum Beispiel, wenn man ihm zum Beispiel so einen Stift gezeigt hat, und dann hat er ihm gefragt, das anzuschauen mit den linken Augen und dass die rechtere Hälfte das Interpretieren von's Gehirn, hat der Mann gesagt, oh, das ist, heißt ein Stift, aber ich weiß nicht, was ich damit tun. Als sie das dann umgekehrt hat, hat der Mann gesagt, ah, man schreibt damit, aber ich weiß nicht, was man das nennt. Und gemäß die Sache haben die sehr viel Forschung jetzt gemacht über linkere und rechtere Gehirnhälfte. So haben die zum Beispiel festgestellt, dass unsere linkere Hälfte ist mehr unsere logische Seite. Und in die Logik, dort ist 1 und 1 immer 2. Aber die rechtere Hälfte hat mehr zu tun mit den Gefühlen oder mit unserer kreativen Seite, schöpferischen Seite. Und in die rechtere Hälfte kann man ja das irgendwie verarbeiten, dass 1 und 1 auch 3 sein kann, wenn man das mit Vorstellung bearbeitet. Dargemaß, das haben sie dann diese Forschung über linkere und rechte Gehirnhälfte. Die haben festgestellt, unsere linkere Hälfte hat mehr zu tun mit Tatsachen, die rechtere Hälfte mehr mit Fantasie. Und ich sage in einem Moment, warum ich das jetzt hier reinbaue. Unsere linkere Hälfte mehr mit Wörtern und Sprache zu tun, die rechtere Hälfte mehr mit Symbole und Bilder. Interessant ist unsere linkere Hälfte, weil das Details und Logik benutzt, hat mehr zu tun mit der Gegenwart und der Vergangenheit. Unsere rechtere Seite mehr mit der Gegenwart und der Zukunft. Linkere Hälfte Mathe und Wissenschaft, weil das logisch ist. Logische Seite. Rechtere Seite mehr Philosophie, Fantasie, Religion. Wenn man das ein bisschen nach runter schaue, dann sehen wir da, dass die linkere Hälfte mit Wissen zu tun habe und die rechtere Hälfte mit Glaube. Weil zum Beispiel, um zu glauben, brauche ich Fantasie. Oder? Weil, wenn der Herr sagt, ich tue noch das und das in dein Leben, momentan kannst du das ja nicht sehen oder du hast noch nie sowas erlebt, brauchst du Fantasie, um das überhaupt vorzustellen. Und das ist, warum manchmal Prophetie so schwer ist, das zu glauben. Weil das ist manchmal nicht logisch. Und der Herr sagt, ich will dir benutzen in diese und diese Bereiche. Und du sagst, boah, ich glaube, du hast die falsche Person dran. Ich glaube, das war für die Person hinter mir. Das ist interessant. Weil ich muss Glaube ausüben und dafür brauche ich Fantasie. Die Schöne ist, Prophetie ist eigentlich Gottes Fantasie über mein Leben oder deine Leben, oder? Der Herr schaut dich an und er sagt, boah, ich kann mir vorstellen, dass ich in diese Bereiche benutzen und in diese Bereiche und in diese Bereiche. Du schaust das an mit Logik und sagst, boah, das ist total unmöglich. Aber Gott, bei Gott ist Fantasie und Dinge sind möglich. Amen. So, dort Roger Sperry, er kennt den Namen, linkere Seite, rechtere hatte die Funktion. Die linkere Hälfte mehr praktisch, logisch, die rechtere Seite mehr leidenschaftlich oder Fantasie. So, natürlich will der Herr das in Gleichgewicht haben. Amen. Es gibt Leute, die sind nur linkere Hälfte gesteuert. Alles sehr logisch. Und wenn man sagen, wir glauben doch, dass der Herr das machen kann, dann sagt die, ja, aber wie? Es ist doch nicht logisch, das geht nicht so. Dann gibt es Leute, die sind nur rechte Hälfte gesteuert. Die sind überhaupt nicht logisch. Und es ist natürlich ist es beide Extreme nicht, was Gott will. Gott will natürlich ein Gleichgewicht bringen zwischen die zwei. Jetzt hast du zum Beispiel heute Abend einen Traum. In deinem Traum fliegst du über Deutschland und du siehst verschiedene Dinge. Und in deinem Traum denkst du, oh, das ist so fantastisch und es ist so leicht auch zu fliegen. Es ist kein Problem. Und dann wirst du wach und deine rechte Gehirnhälfte freut sich noch sehr. Weil das war alles Fantasie und es war ja womöglich, man muss nicht mal erst abnehmen zu fliegen. Das war einfach so, es hat so gut geklappt, Halleluja, es war fantastisch. Bald kommt deine linkere Hälfte. Und deine linkere Hälfte sagt, doch, das ist doch alles wieder nur Quatsch, das ist wie die Träume von gestern Nacht. Das ist alles unmöglich, vergesst das. Und dann kommt dieser Gehirnkrieg, ne, zwischen der linkeren und der rechteren Hälfte. Und eigentlich ist Traumdeutung, wenn ich die linkere Hälfte erkläre, was der rechtere Hälfte jetzt erlebt hat. Und so hat der Pharao geträumt von der Kühe, was aus der Nil kommt, oder? Und er hat gesagt, das war die hässlichste Kühe, was ich bis jetzt gesehen habe. Ja, man fragt sich dann, wie sieht eine hässliche Kuh aus? Ne? Du bist schön, Kuh, du bist hässliche Kuh. Aber nur als er dann die Erklärung gekriegt hat, hat seine linkere Hälfte gesagt, okay, gut, dann ist es okay so. Und ich glaube wirklich, dass der Herr will viel mehr in unserer Generation durch Träume reden, weil wir so eine sehr logische Generation geworden ist. Und es schwer ist manchmal, dem Herrn zu vertrauen, weil der Fantasie auch sogar schon in die Schule wird das alles runtergemacht. Die wichtigste Fächer heute ist Mathe, Wissenschaft, so. Und der Herr will das, ja, wieder zurücknehmen sozusagen. Genau, so, jetzt kommen wir um natürliche Dinge jetzt zu nutzen, um damit was Geistliches auszudrücken. Und dann kommen Geist, Seele und Leib alles zusammen, wenn wir das jetzt schnell anschauen. In der Bibel haben wir verschiedene Symbole. Zum Beispiel, der Herr sagt, oder Psalm sagt, der Herr ist mein Fels. Jetzt, der Herr ist Geist. Fels ist was ganz Natürliches. Da ist nichts Geistliches an einem Fels, oder? Aber der Herr nutzt was Natürliches, um was Geistliches damit zu erklären. Dein Wort ist ein Leuchte auf meinem Weg. Und diese Symbole schaue ich schnell an. Die kann man auch in Träume benutzen, um Träume besser zu verstehen. Und wie gesagt, wenn Leute heute Abend Interesse haben in die Präsentation, kannst du gerne da runterladen. Das ist da hinten mit einem Stick. Genau. So, ganz schnell schauen wir die Kategorie an der Symbole, wo der Herr was Natürliches benutze, um was Geistliches auszudrücken. Und dann singen wir ein Lied zusammen, dann dienen wir noch prophetisch heute Abend, bevor die Sonne morgen früh wieder rauskommt. Amen. Schnell. Hier ist die paar Kategorien. Die erste ist symbolische Gegenstände. Dort unter Kategorie ist menschlich. Zum Beispiel Atem. Atem ist ein natürliches Geschehen, aber die geistliche Bedeutung davon kann natürlich Leben sein, ne? Dass da Leben ist. Da, linkere Hand, Gericht, Schulter, Regierung, ich schaue das nicht alles an. Dann haben wir geschaffen von Menschenhand, zum Beispiel ein Banner, kann ein Standard sein, oder eine Kette kann geistliche Gebundenheit darstellen oder symbolisieren. eine Stadt, zum Beispiel in einem Traum. Manche Leute haben Träume, dass sie zum Beispiel in die Stadt war. Öfters hat das zu tun mit Stabilität oder was Festes. So, ob der Herr sagt, was jetzt kommt in deinem Traum, zeigt was Festes. Es kann negativ oder positiv sein. Ne? Mineralisch, zum Beispiel Öl. Öl, ein Symbol für den Heiligen Geist. Weil Öl klebt so an uns. Und der Heilige Geist ist der Parakletos. Er will so, mit Respekt gesagt, an dich festkleben, so wie Öl. Hast du mal Öl an die Hände gehabt? Und man muss es so waschen und immer waschen, um das wegzukriegen. Und so ist der Heilige Geist, ein Symbol für den Heiligen Geist ist Öl, weil er will bei uns bleiben. So, er klebt so an uns. Eine Perle, was Wertvolles, aber es wird auch durch Leiden geformt. Du hast einen Traum vielleicht heute Abend, dass jemand hat dir 5 Perlen geschenkt gegeben. Es kann sein, dass der Herr sagt, du gehst durch 5 schwierige Zeiten oder Dinge, aber die Ende davon wird ganz schön sein. Aber es wird anfangen wie eine Irritation, wie bei der Formung einer Perle. Salz, zum Beispiel der Einfluss von die Heilige, weil wir sind die Salz der Erde. Objekte im Himmel, Wolke kann ein schönes Symbol sein für die Herrlichkeit Gottes. Ne? Oder Morgen oder Wind, geistliche Kräfte kann es symbolisieren. Dann haben wir übernatürliche Gegenstände, zum Beispiel in der Bibel der Drache, der Teufel wird dargestellt als ein Drache. Oder die Rose von Sharon ist die Gemeinde. Wir sind diese Rose von Sharon. Früher war das nur Dornen. Und daraus hat der Herr was Schönes gemacht. Für all unsere Leben. Amen. Genau. Schauen wir Pflanzen. Pflanzen ist was ganz Natürliches. Aber Gott kann das benutzen, um was Supergeistliches da zu zeigen. Zum Beispiel ein Olivenbaum. Kann natürliche Israel darstellen oder auch die Gemeinde. Und als ich in Israel war, haben wir so ein schönes Bild, unser Führer hat uns so ein schönes Bild erzählt. Zum Beispiel in Jerusalem wird die Olivenbäume sehr, sehr alt da. Ne? Und wenn sie so alt ist, dass sie versterben will, dann holen sie so einen Zweig aus der Galilee und dann wird es eingefropft, oder wie heißt es auf Deutsch? Genau. Und dann erneuert dieser Zweig da die ganze alte Baum. Und man weiß nach 3 Tagen, nachdem man das eingefropft habe, man weiß nach 3 Tagen, ob das geht oder nicht. Und interessant ist, wir haben uns auch erzählt, dass die ersten Christen, die haben, bevor sie sie Christen genannt haben sie die Eingepropfte genannt. Weil wir sind das ist ja fantastisch, ein schweres Wort für mich. Also wirklich, das ist wirklich die Grenze. Nein. Und interessant ist, was für ein wunderbares Symbol ist das. Ne? Und der Herr will uns benutzen, um das wieder zu erneuern. Ne? Genau, die verschiedenen geistige Bedeutungen von Pflanzen. Dann haben wir symbolische Geschöpfe. Und heute Abend habe ich so eine Box hier mit so ein paar Tiere drin. Und die benutze ich bald in einem Moment, um Leute damit zu dienen. Hast du heute Abend einen Traum, dass die ganze Gemeinde von Ameisen erfüllt war? Und du rufst der Jürgen an und sagst, Jürgen, große Probleme, Kammerjäger rufen sofort mit großer Gewehre. Wir haben Ameisen in die ganze Gemeinde. Es kann auch bedeuten, dass der Herr sagt, eure Gemeinde wird sein wie ein Ameishaufen. Genau. Und jeder wird seinen Job und seine Arbeit finden und ihr werdet sein wie Ameisen, fleißig und jeder wird sein Ding tun. So Ameisen sind fantastische, symbolische, hat fantastische Bedeutung. Eine Esel für Geduld oder Dienst oder Sturheit auch. Ne? in einem Traum, so ein Esel. Dann verschiedene, ein Bär, zum Beispiel Grausamkeit oder unerwartete Attacke, sagt man in Träumen. Ne? Bäre, kommt ziemlich häufig in Träumen vor. Kamele, Lastenträger oder Diener oder Hunde. Interessant ist, ein Hund in einem Traum kann dein bester Freund darstellen oder symbolisieren, ne, ein Hund. Oder es kann die Ungläubige darstellen oder symbolisieren. Wenn du vielleicht einen Traum habe, dass deine schöne Pudel zu Hause, was immer sehr, sehr lieb ist, dich gebissen haben, so dass da Blut geflossen ist in deinem Traum. Es kann vielleicht bedeuten, dass der Herr dir dich warnen will, dass da ein guter Freund ist irgendwo und der Feind will dieser gute Freund gegen dich benutzen, dich anzugreifen. Es kann eine Warnung sein. Es ist nicht deine Pudel zu Hause. Weißt du, Mann? Das ist vielleicht ein Mensch, was ein guter Freund ist, so, ne, wie ein Hund. Interessant ist, guck mal hier, das ist hochgeistige Bedeutung, aber der Herr nutzt die natürliche, um das darzustellen oder zu symbolisieren. Dann haben wir Fische, Löwe, Heuschrecken, Sperling, kleiner Wert, ne, kann das symbolisieren, auch in unsere Träume. Träume sind so stark, ne, so wunderbar, wie gesagt hat, weil in einem Traum bin ich aus dem Weg. Und es ist eine direkte Herunterladung, wenn das von dem Herrn kommt. Eine Download, direkt. Und der Herr kann Träume fantastische Art benutzen. Und die Schöne ist, du darfst sogar schlafen. Und deinen Schlaf genießen und von dem Herrn hören. Ich sage immer, lass nicht zu, dass der Feind deinen Nachmittagsschlaf klauen. Es kann sein, dass der Herr dir was sagen will. Amen. Es ist eine tolle Ausrede, einen Nachmittagsschlaf zu machen. Amen. Lass mich allein, ich muss meine Träume jetzt runterladen. Amen. Nein, das ist nur ein Witz. Genau, dann haben wir schnell symbolische Handlungen. Zum Beispiel Baden ist was Natürliches, aber die geistige Bedeutung davon kann Reinigung darstellen oder symbolisieren. In Träumen heißt das, Reinigungsträume. Und das geschieht normal im Badezimmer oder auf die Toilette. Und wenn Leute das erzählen, dann schämen sie sich manchmal so ein bisschen und sagen, in meinem Traum wollte ich auf die Toilette, habe ich keine gefunden in meinem Traum. Oder ich habe eine gefunden, die war so dreckig, da habe ich gedacht, ja, hier muss ich in die Toilette gehen. Und es war mir so peinlich da, ne, in deinem Traum. Ist interessant, das sind Reinigungsträume. Und dies geschehen normal in die Badezimmer oder in dem Traum. Genau, weil der Herr uns von was reinigen will. Zum Beispiel sitzen im Traum oder als eine symbolische Bedeutung kann zum Beispiel vollendete Arbeit darstellen auch. Oder schwitzen, menschliche Anstrengung. Jemand träumt, dass die solche große Schweißtropfen gehabt hat. Es kann sein, dass der Herr sagt, streng dich nicht so an. Ne, kommt in die Ruhe. Ich kann es auch durch dich tun. Amen. Du musst dich nicht so anstrengen. Dann haben wir zum Beispiel symbolische Zahlen, natürliche Zahlen. Und die haben vielleicht eine geistige Bedeutung. Dort die verschiedene Zahl der Gottes 1, 4, die Zahl der Erde. Und dann kommt es vor in Träumen, dass du durch 4 Türen gehen musst in deinen Traum. Und Leute erzählen die Träume so mit so viel Details. Es ist so fantastisch, ne, wie das ist. Ich träume nicht viel. Ich träume vielleicht höchstens einmal im Monat, vielleicht. Und letztes Jahr, der letzte Traum, was ich gehabt habe, war, dass ich in einem Krankenhaus arbeite. Und in diesem Krankenhaus waren die Leute in die Betten so. Und manche sind tot in die Betten, aber sind nicht beerdigt worden. Und in meinem Traum bin ich dann durch von Bett zu Bett in Bett. Und dann stehe ich bei den Betten und denke ich, ja, warum bist du nicht beerdigt? Warum bist du noch immer hier? Und bei die Nächste und bei die Nächste. Und dann bin ich wach geworden und ich dachte, oh, wie kann das sein? Wie grausam. Und das war so der letzte Traum von letztes Jahr. Wow. Und dann bin ich wach geworden, aufgestanden und dachte, boah, wie grausam. Die Trauma, das hat so eine Auswirkung, oder? Die Realität davon ist so, so stark. Und obwohl das irgendwie ein grausamer Traum ist, aber es hat mich so geholfen, weil ich zu der Zeit durch irgendwas gegangen bin. Und das, dieser Traum hat mich so sehr geholfen. Aber das, ich konnte das nicht wirklich so ausdrücken, wie der Heilige Geist es tun konnte. Und das bin ich immer so erstaunt bei Träumen. Ne? Wie schöpferisch der Geist Gottes ist. Und wie er solche Dinge, natürliche Dinge so zusammenbauen kann, dass es so eine hochgeistige Bedeutung haben. So stark. Das ist wirklich sehr stark. Genau, da haben wir die verschiedene Klassifizierung von Zahlen. Wir sind fast durch. Da die verschiedene, genau, von was Zahlen bedeuten kann. In die Hebräisch, ne? jede Zahl hat auch eine Bedeutung. Schön ist das. Und dann haben wir symbolische Farbe. Natürliche Farbe, aber geistige Bedeutung. Da haben wir sie. Blau, die himmlisch, ne, himmlische Farbe, oder weiß, die Reinheit. Und manchmal kommt das so ein Paradox. Ne? Jemand hat zum Beispiel einen Traum von einer weißen Schlange. Und dann denkst du, boah, weiße Schlange? Weiß ist rein, heilig? Schlange? Schlange in Träumen kommt sehr viel häufig vor. Und Schlange hat zu tun mit Wörtern, was Menschen gegen dich sprechen. Wörter. Und auch Schlange, man denkt immer, das ist eine große Attacke. Aber wenn man so denkt, eine Schlange hat nicht mal Füße. Das sieht größer aus. Und das bedeutet, es ist ein Angriff, aber es sieht größer aus. Das ist überhaupt nicht so stark oder groß. Es wird leicht sein, das zu brechen. Eine Schlange im Traum. So genau, eine weiße Schlange, wie kann das sein? Es gibt doch keine heilige Schlange, gibt es doch nicht. Und dann, das ist irgendwas, die sieht rein aus, aber ist eigentlich eine Schlange. Dieser Paradox kommt häufig vor. Ne? Oder du hast einen Traum von einem blauen Bär. Und die denken, blau ist himmlisch, gibt es himmlische Bär? Na, unerwartete Attacke? Eigentlich nicht. Das sieht okay aus. Der Herr ist eine Warnung, dass irgendwas in deinem Leben momentan, die sieht nicht so gefährlich aus, aber aufpasse. Täuschung. Genau, symbolische Farbe. Und dann haben wir jetzt symbolische Name. Ne? Amalek. Babel, Verwirrung, Bethel, Gottes Haus, oder Peter, ein Stein, oder du hast einen Traum, das im Traum hat jemand dir einen anderen Namen gegeben. Und, oder du hast einen Traum, vielleicht, dass jemand zu dir gesagt hat, guten Tag, Reinhard Bonke. Und du denkst, nein, ich heiße nicht Reinhard Bonke, ich heiße Reinhard Müller, genau. Das kann sein, dass der Herr dir sagen will, du musst dich dein Herz öffnen, weil der Herr will dich benutzen in evangelistischer Dienst, wie der Reinhard Bonke, vielleicht zum Beispiel sowas. Oder Leute hat zum Beispiel manchmal die Träume, dass ja, der Reinhard Bonke zu Hause gekommen ist und bei dir Tee getrunken hat oder an deinen Tisch gegessen hat, Fisch an deinen Tisch gegessen hat. Das ist ja sehr prophetisch, ne? Es kann sein, dass der Herr, es ist normal nicht die Person, aber was die Person repräsentiere. Und der Reinhard repräsentiere der evangelistische Dienst. Und dass der Herr dir sagen, öffne dir, weil Gott will dir benutzen, die Salbung kommt zu dir zu essen. Fisch? Menschen. Na, Menschen, das ist eine doppelte Salbung da. Genau, bei Name. Und dann haben wir symbolische Richtungen. Osten, Ort Gottes Herrlichkeit, Norden, Westen, Ende eines Abschnitts. Das ist was Natürliches, aber hat eine geistliche Bedeutung für uns. Und dann symbolische Orte haben wir Kanaan oder Eden. Oder du hast einen Traum, dass du aus Ägypten geflogen sind. Und du denkst, was, wir haben nicht vor, nach Ägypten zu gehen? Ja, das Ägypten kann öfters zum Beispiel Gebundenheit oder weltliche Systeme repräsentieren. Und du fliegst raus aus Ägypten, bedeuten, dass der Herr dich rausbringe aus einer Gebundenheit. Und fliegen schnell. Das wird schnell geschehen. Amen. Da haben wir die verschiedenen Symbole, was dann Natürliches ist, aber eine geistliche Bedeutung haben.